lustig ist, dass selbst in den Bänden von Robert Arthur, also dem Drei-Fragezeichen-Erfinder, schon die Unstimmigkeiten anfangen. Das musste Hitchcock immer gegenzeichnen, weil er sehr, sehr erpicht darauf war, zu gucken, was da mit seinem Namen ist. Naja, habe ich auch so Zettel, wo dann draufsteht, ja, einverstanden, Alfred Hitchcock und so. Für mich ist eigentlich die schlimmste Vorstellung, dass da irgendwelche Materialien verrotten. Das ist wie bei den anderen beiden Büchern. Ich schreibe das erstmal für mich selbst, weil wenn es mir erstmal selbst gefällt, dann kann ich damit auch sagen, hey, das kann ich nach außen vertreten.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hörspielplatz. Heute in etwas anderer Besetzung und ich erkläre das gleich zu Anfang, damit ihr euch nicht wundert. Ich habe heute den wunderbaren Fabian an meiner Seite. Hallo Fabian.
Hallo Johanna, ich freue mich, dass ich hier mal mit dabei sein darf. Ich bin natürlich auch genau in dem Alter, dass ich so ein Hörspielkind war und habe mir natürlich diese Begeisterung auch mitgenommen ins Erwachsenenalter. Von daher freue ich mich, dass ich hier heute am Start bin.
Wunderbar, das wird eine richtig gute Folge und Fabian ist nicht ohne Grund da, denn heute wird es ein bisschen monothematisch, würde ich mal sagen. Es geht um die drei Fragezeichen und wir haben einen ganz besonderen Gast heute am Start und das ist der Christian. Hallo Christian.
Ja, hallo ihr beiden.
Wie geht's dir?
Mir geht's prächtig. Es gibt ja nichts Schöneres, als sich über die drei Fragezeichen auszutauschen und dann gerade noch mit euch beiden. Da kann ich mir überhaupt nichts Schlimmeres vorstellen.
Vor allem ist es hier bei uns auch gerade richtig gemütlich. Draußen regnet es. Wir sitzen hier bei unserem Podcast-Studio. Das ist im Dachgeschoss. Hier sind Dachschrägen und der Regen ist draußen so ein bisschen. Und ich komme gerade schon wieder richtig in so eine gemütliche Stimmung.
Ich würde jetzt eigentlich hier noch ein Feuerchen machen und uns zwei Tassen Tee holen, Johanna. Und dann würden wir uns drei Fragezeichen anhören.
Ja, fände ich richtig gut. Und dann haben wir noch Christian dabei, der ein absoluter Experte ist auf dem Gebiet. Dazu kommen wir gleich noch. Ich schlage jetzt mal vor, bevor wir anfangen zu talken, habe ich eine kleine Vorstellungsaudio zusammengebaut, damit alle, die nicht genau wissen, wer Christian ist, das vielleicht jetzt ein bisschen besser erfahren können.
Christian Rodenwald ist Historiker, Autor und ein waschechter Die drei Fragezeichen-Fan. Eingestiegen über die Kassetten, dann dran geblieben bei den Büchern, ist er heute voll und ganz in die Welt der drei Fragezeichen abgetaucht, wie wahrscheinlich wenige sonst. Weil ihm als Fan immer ein Buch über die drei Fragezeichen mit allen Infos und Background-Stories gefehlt hat, schrieb er einfach selbst eins.
Die Welt der drei Fragezeichen.
Für sein Buch hat Christian Rodenwald mehr als 20 Interviews geführt. Er hat alle aktuellen Autoren befragt, aber auch viele ehemalige aufgespürt, darunter sogar 5 aus der Zeit, als die Fälle noch von Amerikanern geschrieben wurden.
Und zuletzt erschien sein zweites Werk, Die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Aufgewachsen ist Rodenwald in einer hessischen Kleinstadt und hat eigentlich Geschichte studiert. Wie ihm das Studium bei seiner Recherche für die Bücher geholfen hat, was ihn bei seiner Arbeit am meisten überrascht hat und warum ihn die drei Fragezeichen so faszinieren, besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz, Christian Rodenwald.
Dann ist ja eigentlich schon alles gesagt.
Ja, war das soweit alles richtig?
Das stimmt alles, ja.
Wunderbar, das ist doch schon mal gut. Also wissen wir jetzt schon mal ein bisschen mehr über dich. Wir gehen jetzt mal gleich voll rein und sprechen über dein Buch, was du geschrieben hast, was zum einen ein unterhaltsames Buch ist, was man so wegschmökern kann, aber zum anderen wirklich eine Art Lexikon ist. Das ist ja wirklich, wenn ich eine Frage habe zu irgendeinem, die drei Fragezeichen, zu einer Person, zu einem Ort, zu irgendeinem Detail, schlage ich dieses Buch auf, die Welt der drei Fragezeichen, und kann da nachschauen. Und du hast alles detailgetreu aufgeschrieben. Wie hast du diese ganzen Infos zusammenbekommen?
Ja, also dafür musste ich natürlich erstmal alle Bücher noch einmal lesen. Und dann ist die Kunst, dass man eben auf ganz viele Nebensächlichkeiten achtet. Also man muss sich nicht so auf die Handlung konzentrieren, sondern gucken, an welcher Stelle wird denn der Schrottplatz beschrieben, wo gibt es denn vielleicht einen Hinweis über das Aussehen von Onkel Titus, wann wird Skinny Norris eingeführt, wohin ist der abgedampft und warum schlägt er auf einmal wieder auf, wo schlägt er wieder auf. Die Gefahr ist dann natürlich, dass man einmal so eine Stelle überliest, weil man kann solche Bücher ja auch nicht zweimal lesen, man muss sie ja sehr akribisch lesen. Und wenn man dann mal einschläft, was mir sehr oft passiert ist, also dass man einfach mit einem Buch auf dem Bauch einschläft, dann kann eben diese Stelle weg sein, weil man muss ja sagen, ich habe ja zu was recherchiert, wo andere Leute zu einschlafen Und dann hat man dann eben dann so ein Sammelsurium, wo man dann merkt, ach, da ergeben sich quasi Lebensläufe, da ergeben sich manchmal auch massive Unterschiede, zum Beispiel auch, jetzt ist der Stammbaum von Justus Jonas zwar kein Kreis, aber auf jeden Fall sehr widerspruchsvoll, wenn man sich einzelne Fälle vergleicht. Und zum Beispiel auch die Todesursache von Justus Eltern, mal ist es ein Autounfall, mal ein Flugzeugabsturz. Das war alles mal interessant nachzuzeichnen, wobei es aber dann darum geht, aus Gründen auch der Lesbarkeit, dass man nicht damit 5000 Fußnoten anfängt zu sagen, ja, aber in Fall Y abweichend dazu, sondern dass man sagt, man macht dann quasi, man schleift dann auch wieder eine eigene Geschichte, dass es eben auf der einen Seite diesen lexikalischen Charakter hat, auf der anderen Seite aber wirklich so einfach mal weggelesen werden kann.
Ich habe da eine Rückfrage mal zu, du hast ja gerade schon angesprochen, dass man dann zwangsläufig über kleine Widersprüche stolpert, weil Sachen über die Jahre dann mal anders erzählt werden oder anders dargelegt. Hast du für dich dann irgendwie definiert oder gibt es eine offizielle Definition dafür, was dann Kanon quasi ist? Also wie jetzt wirklich zum Beispiel Justus Eltern ums Leben gekommen sind, hast du dann die verantwortlichen Lizenzinhaber gefragt, wie sie das sehen oder wie trifft man da dann eine Entscheidung, wie man es tatsächlich am Ende darstellt in seinem Buch?
Also die Entscheidung muss ich natürlich erstmal mit mir selbst ausmachen, weil ich habe immer als Credo genommen, ich habe erstmal als Leser mich vor Augen, was möchte ich lesen. Es gibt aber in dem Sinn auch keinen Verantwortlichen, der einem dann diese Frage beantworten kann. Also ich habe ich glaube es war ein Interview von André Mininger gelesen, der dann gesagt hat, wie... Autounfall. Das soll mir erstmal einer zeigen. Und es ist ja auch, sage ich mal, total verständlich. Also wenn jetzt einer von euch beiden drei Fragezeichen Autor werden würde, der wird ja auch nicht erstmal alle 200 Bände durchackern und sich dann drauf beziehen. Und lustig ist, dass selbst in den Bänden von Robert Arthur, also dem drei Fragezeichen Erfinder, schon die Unstimmigkeiten anfangen. Der hatte auch schon selbst den Überblick über seine eigene Serie so ein bisschen verloren. Das hat sich dann eben so verselbstständigt. Und das ist natürlich dann spannend, da sich mal ein bisschen auf die Schliche zu machen. Natürlich ohne einen erhobenen Zeigefinger, so nach dem Motto, ja, die Leute haben ihre eigene Serie versaubödelt oder so.
Ich habe mich aber auch mal gefragt, wie kommt denn sowas zustande? Und das liegt dann höchstwahrscheinlich einfach darin, dass mehrere AutorInnen da mitschreiben und die nicht alles kennen, was es mal vorher schon gegeben hat wahrscheinlich.
Genau, also das habe ich ja auch an einigen Beispielen in meinem Buch nachgezeichnet, also zum Beispiel Rose Estes. Das ist eine amerikanische Autorin, die hat genau einen Fall geschrieben. Das Volk der Winde. Und als ich den so gelesen habe, kam mir das gerade irgendwie alles ein bisschen komisch vor. Und dann wollte ich natürlich wissen, warum kommt mir das denn komisch vor? Und dann hat das eben damit zu tun, dass das erstmal ein Mitratefall war. Also der ist als Find Your Fate, hieß das in Amerika, rausgekommen, wurde dann quasi in Deutschland geklettet bei der Übersetzung. Dann war Rose Estes eigentlich gar keine, sag mal, richtige Drei-Fragezeichen-Autorin, sondern nur für so ein Special eingekauft, über einen Vertrag über 10 unterschiedliche Bücher. Und die hat dann einfach einen 3-Fragezeichen-Fall geschrieben auf Grundlage von 2-3 Ansichtsexemplaren, die ihr damals der Verlag gegeben hat. Und in dem Fall räumen gelingt es Tante Mathilda doch tatsächlich, dass sie den Schrottplatz aufräumen müssen und die müssen alles, was um die Zentrale rumsteht, abbauen. Also den ganzen Schrott. Und da habe ich mich damals schon gefragt beim Lesen, wie schaffen die das eigentlich innerhalb von 1-2 Stunden, die Zentrale freizuräumen? Zumal immer in den Büchern davor es immer so eine Art Running Gag ist, dass Tante Mathilda sagt in ihrer Arbeitswut, was ist denn da für ein Gerümpel? Räumt das mal weg. Und dann wird sie Gott sei Dank abgelenkt. Was ich persönlich eigentlich für vollkommen unglaubwürdig halte, weil Tante Mathilda ist eine knallharte Geschäftsfrau. Und wenn man so einen Schrottplatz hat, dann ist natürlich auch, sage ich mal, Stauraum einfach bares Geld. Und wenn da auf einmal so ein Campinganhänger mit einem Gerümpel darüber ist, dann muss man sich da irgendwann mal fragen, warum wird das nicht verkauft, was ist denn mit dieser Stelle? Naja, jedenfalls hat sie dann in dieser Folge dann, also im Buch muss man dazu sagen, geschafft, dass das weggeräumt wird und ein Band später pfiff dann auf einmal wieder der Wind um den Schrottberg und da war auf einmal das ganze Gerümpel wieder aufgestapelt. Und mir ist es dann im Rahmen meiner Recherchen dann gelungen, Rose Estes aufzutreiben. Das war wirklich auch eine detektivische Spurensuche. Und ich habe sie einfach gefragt, wie sie überhaupt die Idee gekommen ist, da den Schrottplatz komplett aufzuräumen und ob sie denn keiner vom Verlag gestoppt hätte. Und dann meinte sie, nee, also da hat sie einfach keiner drauf hingewiesen. Und wahrscheinlich hätte sie damals auch ihren Kindern oder Enkeln, oder wer das auch mal damals war, einfach mal zeigen wollen, dass Kinder und auch Detektive aufräumen können, wenn sie das wollen.
Schön pädagogisch.
Und das sind dann, genau, das sind dann so einfach so banale Ideen, die man da hat. Und ich meine, das passiert ganz häufig.
Na gut, wahrscheinlich wusste die Autorin auch, dass gemäß den Regeln der drei Fragezeichen-Hörspiele nach der Folge alles wieder so sein würde wie vorher und dass Sachen wie zum Beispiel ein aufgeräumter Schrottplatz dann keine fortlaufenden Konsequenzen haben. Und ich glaube, sowas gehört ja auch ein bisschen zum Reiz von solchen Hörspielen, dass man immer weiß, okay, hier ist eine neue Geschichte, da ist ein bisschen der Reset-Button gedrückt. Es gibt ja sehr wenige Sachen auch bei den drei Fragezeichen, die eine gewisse Konsequenz über Folgen hinaus haben, oder? Also klar, die sind ein bisschen älter jetzt, glaube ich, mittlerweile geworden, zumindest was die Hörspiele angeht. Aber ansonsten sind ja die Rahmenbedingungen immer wieder so, wie sie auch vor 40 Jahren waren, als das angefangen hat, oder?
Das würde ich nicht so ganz sehen. Das kommt immer auf den Zeitabschnitt an, den man da betrachtet. Es war so in den 60er, 70er, 80er Folgen so, dass es so Grundthemen gab, die durch die Folgen durch sind. Zum Beispiel eine verkommene, versiffte Zentrale, die nicht aufgeräumt war, wo dann die ganzen Ordner aus Bobs Archiv einfach in Tunnel 2 reingeflogen sind. Tunnel 2 braucht man damals auch nicht mehr, weil die Zentrale ja damals dann tatsächlich nachhaltig freigeräumt worden ist. Da gab es schon ein paar wiederkehrende Elemente und auch, ich weiß, du beziehst dich auf die Stelle aus eurem Podcast in der mit André Minninger, der sagt, wenn drei Fragezeichen Hund haben, dann muss der nach der Folge auch wieder weg. Das stimmt nicht ganz. Also es gibt auch, also Peter hat ja eigentlich einen Hund, Shadow, und den läuft, der läuft ihm in späte Rache zu. Und der ist dann auch in dreckiger Deal dann nochmal dabei. Aber der sollte eigentlich auf dem Schrottplatz wohnen, läuft aber immer wieder zu Peter hin. Also zu Peter nach Hause, und sagen die irgendwann, ja, der muss weg. Und der ist jetzt, glaube ich, irgendwo auf so einer Orangenplantage in der Nähe von Rocky Beach. Und der taucht, genau, auf dem Land. Und der taucht auch nochmal im grünen Kobold von Marco Sonnleitner nach, keine Ahnung, 130 Folgen später nochmal auf. Also es gibt solche kleinen Dinge, die sich da durchziehen. Aber grundsätzlich hast du recht. Aber wie gesagt, so damals, so in den Folgen 60 bis 80, da gab es schon auch so Grundthemen, die sich da durchgezogen haben. Oder zum Beispiel, dass Justus immer auf Diät war. Das war in der Crimebusters-Zeit. Mhm. So in den 50er-Folgen hat er immer dann irgendwelche abgefahrenen Diäten gehabt. Butterbrot-Diät, immer ein Butterbrot zur Mahlzeit noch dazu und so. Das hat sich ein bisschen gegeben mittlerweile, das stimmt.
Und die Leute, das ist ja auch so, viele Fans lieben einfach diese wiederkehrenden Sachen oder irgendwie so Running Gags, wie nennt man das denn, wenn Sachen sich wiederholen und die wieder aufgegriffen werden, das kommt halt einfach sehr gut an, weil das hilft, sich mit der Serie zu identifizieren so.
Genau, also da gibt es ja eine Folge Verdeckte Fouls, Folge 81, und da ist auf einmal ein anderes Telefon, so ein neumodisches, und hatte auch André Minninger ein Interview gesagt, er ist darauf angesprochen worden, was denn für ein Telefon sei, und seitdem hat man immer wieder diesen altmodischen Klingelton, aber das hat man auch in anderen Serien, also zum Beispiel bei den Hunden, bei TKKG und Fünf Freunde, da ja, ist ja immer der gleiche Sound, und das braucht man auch, dass ich finde, da braucht man keinen neuen Hund, auch wenn die Hunde beide leider schon tot sind.
Aber die Soundfiles sind noch da, ja. Genau. Gab es irgendwas, was dich bei deiner Arbeit, bei deiner Recherche am meisten überrascht hast, womit du einfach nicht gerechnet hast?
Ganz positiv, dass alle die drei Fragezeichen so lieben. Ich habe da wahrscheinlich ein bisschen traumatisches Erlebnis mit meiner Kindheit kompensiert. Als ich klein war, da habe ich mich auch schon für Fußball interessiert, und bei uns war mal in Hessen beim Freundschaftsspiel die Frankfurter Eintracht zu Gast. Bin ich zwar kein Eintracht-Fan, aber es war für mich als kleiner Junge eben einfach super. Die Eintracht war da und ich wollte natürlich Autogramme sammeln. Da war so ein Spieler, der hatte in jeder Hand einen Fußballschuh und hat gesagt, Kinder, sieh den nicht, ich hab die Hände voll. Und da dachte ich mir damals schon, oh, es ist schon bitter, also dass der überhaupt nicht so merkt, wie Leute dafür sich begeistern und dass es denen was bedeutet und so ein paar Autogramme schreiben, meine Güte. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass ich an so ein Thema rangehe, was total positiv in meinem Leben besetzt ist, eben drei Fragezeichen immer schon positiv besetzt war, dass dann auf einmal mir so eine Arroganzwelle entgegenschlägt, sagt, das ist für mich nur ein Job, ach, nervt mich nicht und so. Und das war genau das Gegenteil der Fall. Also die Leute sind super aufgeschlossen, hilfsbereit. Natürlich ist es ein bisschen komisch, wenn man in den USA wohnt und ist schon im Rentenalter und auf einmal kommt so nach 35 Jahren so ein crazy German und fragt einen dann im Detail nach irgendwelchen drei Fragezeichen Sachen, und da weiß man dann auch nicht mehr so genau, was man gemacht hat. Ich könnte jetzt auch nicht mehr beantworten, was ich vor 35 Jahren gemacht habe. Aber die Dimension, nee, das war eigentlich die größte Überraschung. Also im positiven Sinne, also nicht, dass ich vorher gedacht habe, es sind bestimmt alles Arschlöcher, aber einfach dieser ganze positive Vibe, der da drin gelegen hat, das ist einfach mega.
Und inhaltlich? Bei mir ist so ein Ding, ich habe das mit der Zentrale und den Gängen und so, ich habe das einfach immer noch bis heute noch nicht ganz verstanden, aber das muss ich mich, da lese ich mich bei dir einfach nochmal ganz kurz rein dann. Aber gab es inhaltlich irgendwie, wo du sagst, ach so, klar, so hängt das zusammen, so funktioniert das?
Inhaltlich war für mich so, dass ich meinen Drei-Fragezeichen-Geschmack entschlüsseln konnte. Ich habe quasi so einen geheimen Code gefunden, warum mir einige Sachen besser gefallen, warum einige nicht. Das ist, also ich bin ja Historiker und mir haben immer schon so Spukgeschichten, Legenden, ich sammle auch so Sagenbücher. Also wenn ich irgendwo zu Urlaub bin, dann gucke ich immer in der Buchhandlung, ist so ein Buch mit regionalen Sagen. Und das hat mir auch immer schon bei Drei Fragezeichen super gut gefallen. Also der Teufelsberg, der Phantomsee, also alles so. Und das ist alles von einem Autor, der heißt William Arden. Und der hat sich auch sehr für Regionalgeschichte interessiert. Und auf einmal ist mir bei den Recherchen aufgefallen, ach, das ist ja von dem, das ist ja von dem und das ist auch von dem. Und ich habe in meinem Buch auch die Regionalgeschichte von Rocky Beach nachgezeichnet. Also den Ort gibt es ja nicht, aber ich habe trotzdem die Geschichte nachgezeichnet, eingebettet in Entwicklungen. Und das konnte ich anhand seiner Bücher einfach super gut nachvollziehen, so eine Geschichtsschreibung von Rocky Beach, so eine Chronik machen, so eine kleine in meinem ersten Buch.
Mhm. Nun bist du ja auch als Kind zu den drei Fragezeichen gekommen, wie viele andere auch, die das bis heute gerne hören. Hast du für dich festgestellt, dass du, weil du das eben mit positiven Erinnerungen auch verknüpfst, dann eher du alte Folgen lieber hörst als Folgen, sage ich mal, die irgendwie ab Folge 100 oder 150 oder noch neuer entstanden sind, weil du in die nicht mehr so gut reinkommst? Oder würdest du sagen, die sind genauso attraktiv und auf dem gleichen hohen Niveau und du hörst sie auch genauso gerne wie die Folgen, die du als Kind schon gehört hast?
Ja, es ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir einzelne Abschnitte besser oder schlechter gefallen, die wecken in mir nur andere Emotionen. Also diese Klassikerfolgen, damit verbinde ich natürlich Situationen, da weiß ich, ich saß im Walkman im Auto und wir sind durch so ein Tal gefahren. Das weiß ich einfach noch. Heutzutage ist es natürlich diesen Moment, dieses Kindheitserlebnis, diesen Zauber der Kindheit zurückzubekommen, das kann eine Drei-Fragezeichen-Folge bei mir nicht mehr machen. Das sind eben andere Dinge in meinem Leben, die mir so einen Kick geben können. Aber an der Welt der drei Fragezeichen, also diesem ganzen Kosmos, dieses Gefühl, was mir diese Folgen geben, hat sich nichts geändert. Ich lese mittlerweile die Bücher ein bisschen lieber, als ich die Hörspiele höre. Mhm. Das liegt einfach daran, dass ich einfach gerne lese und dann kann man noch tiefer eintauchen. Aber wie gesagt, dass ich jetzt sage, ich kann nur die Klassiker anhören, danach ist alles Mist oder umgekehrt, das ist nicht so. Also mir gefallen immer mal Folgen besser, mal schlechter, aber das, ich denke mal, das ist auch normal.
Mhm. Auch wenn du jetzt sagst, dass du im Moment lieber die Bücher liest als die Hörspiele hörst, du hast ja noch ein zweites Buch geschrieben, was sich speziell auf die Welt der Hörspiele im Kontext Drei Fragezeichen bezieht. Wie kam es denn, dass du da nochmal einen Fokus genau auf dieses Thema gelegt und ein zweites Buch geschrieben hast?
Das kam eigentlich genauso zufällig wie das erste. Also nach dem ersten war für mich eigentlich der Deckel drauf. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, auch durch Feedback von Lesern, dass das Buch überaus gut ankommt, was natürlich einfach eine super Sache ist, weil ich sag mal so, für einen Autor ist das schönste Gefühl immer für mich, dass man anderen Stunden der Entspannung bietet. Also, dass jemand, also solche Bilder, wie jemand sitzt in Saint-Tropez im Hafencafé und hat mein Buch neben dem Café auf dem Tisch liegen, das ist einfach ein ganz, ganz toller Gänsehautmoment. Und dann hatte ich eben auch Lesungen. Ich bin immer nach dem zweiten Buch gefragt worden und da dachte ich mir auch immer schon, ja, wo... Was soll man denn dann noch schreiben? Weil auch über die Hörspiele, die hatte ich ja im ersten Buch ganz weitgehend ausgeklammert, gab es ja auch schon Literatur. Also es gibt ein Buch, die Hörspielkönige oder 30 Jahre Hörspielkult. Es war aber so, dass ich auch bei den mir diese Bücher schreibe, auch quasi auch für mich selbst, um mir dann selbst diese Welt zu erschließen. Und dann hat es für mich einfach Freude bereitet, sich in diesen Kosmos der Sprecher, der Musik und so weiter reinzufuchsen, weil eben das Hören der Hörspiele stand bei mir nicht so im Fokus, sondern eher, wie gesagt, das Bücherlesen. Und dann ist es bei mir so, ich kann nicht so auf Standby mal so ein bisschen schreiben, sondern es muss dann einmal so ein Hallo-Wach-Moment geben, wo man sagt, man schreibt. Dann hatte ich mal eine lange Zugfahrt, dann dachte ich mir, jetzt guckst du mal, wie sich das anfühlt, wenn du anfängst zu schreiben. Und ich habe eigentlich immer mal so Ideen, die man mal so weiterverfolgt hat, auch vorher immer schon mal angefangen, Material zu sammeln. Und dann habe ich einfach begonnen, ein Buch über die drei Fragezeichen Hörspiele zu schreiben. Das hat mich schon sehr angefuchst. Dann hatte ich ein paar Wochen sturmfreie Bude. Meine Frau war mit den Kindern bei den Schwiegereltern. Und dann war das so toll. Also das war einfach, ich habe mich auch wieder, also wenn ein Mann mit 36 Jahren mal 2 Wochen alleine ist, und dann war das so eine, das war eine geile Zeit auch einfach, dann so zu schreiben. Dann waren auf einmal Seiten da schon fertig. Und dann hat sich dann glücklich gefügt, dass ich sowieso schon Redaktionsbesuch bei Kosmos vereinbart hatte. Da ging es aber gar nicht darum, dass ich denen jetzt ein Manuskript oder so andrehen wollte, sondern ich wollte mich einfach austauschen mit Leuten, die sich auch mit den 3 Fragezeichen so befassen. Was denken die darüber? Und einfach das Gespräch darüber. Da bin ich dann anders empfangen worden, ganz positiv wieder, wie ich das eigentlich so gedacht habe. Da war man sehr aufgeschlossen über mich. Und dann hatte ich dann irgendwann ein paar Monate später schon mal einen Zwischenstand von meinem Manuskript hingeschickt. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das bei dem Verlag dann veröffentlichen wollte. Und das war natürlich dann für mich auch eine tolle Sache, weil ich meine, das erste Buch im Riva Verlag, das war auch super, also ein Buch, aber dann noch quasi das offizielle 3-Fragezeichen-Logo. Das ist schon nochmal, sag ich mal, was anderes. Und bei dem Buch im Riva Verlag konnte ich mir noch ein bisschen dahinter verstecken, dass man sagt, ja, ist ja nur ein Fanbuch. Ja, bei einem anderen Verlag, das ist Fanliteratur. Aber jetzt hatte das natürlich schon auch eine gewisse andere Dimension. Das hat auch positiven Druck ausgelöst, dass ich einfach sagen konnte, da gilt's jetzt, was abzuliefern.
Ja, aber ich finde es richtig verrückt, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist mit der Idee, mit dem Skript, bist du quasi auf den Verlag zugegangen und gesagt, wollen wir das machen? Die haben jetzt nicht gesagt, wir könnten noch ein zweites Thema machen, sondern das war alles sozusagen Eigeninitiative von dir, wie schon beim ersten Buch.
Genau, also da ist keiner gekommen und hat gesagt, mach mal ein Buch. Das hat mich immer gewundert, ehrlich gesagt, weil ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, die ganzen Jubiläen, die da ins Haus stehen, gerade zu den 3 Fragezeichen, also die Leute von der Playtaste, die waren ja auch schon bei euch, die haben was zu dem Jubiläum von Europa gemacht und ich war, da wusste ich aber damals noch nichts davon und ich war eigentlich sicher, dass nach den Jubiläen 2064, 2068, also das 50 Jahre 3 Fragezeichen, beziehungsweise 3 Fragezeichen Deutschland, dass da was kommt. Und André Marx, also der Autor mit den meisten 3-Fragezeichen-Büchern, hat mir später dann mal erzählt, dass sie auch mal angefangen hätten, so ein Buch zu schreiben. Aber das hätte irgendwie nie so richtig funktioniert, weil sie nicht gewusst hätten, wie es anzufassen sei. Und man hätte das dann mit meinem Buch dann eingestellt, diese Arbeit.
ja, aber das ist ja wirklich, ich finde das wirklich verrückt, weil du erstens das Wissen und die Leidenschaft und die Fähigkeit hast, durch deinen Job das einfach zu machen. Und dann kamen sozusagen alle guten Sachen zusammen. Ist schon eine herausragende Geschichte, finde ich, so wie du zu deinem Buch oder zu dem Buch gekommen bist, was du ja wirklich willst, beziehungsweise zu deinen 2 Büchern. Ist in dem neuen Buch, hast du da noch groß weitere Sachen herausgefunden?
Also neue Sachen habe ich auf jeden Fall herausgefunden, wobei es auch bei solchen Büchern erstmal darum geht, eine Grundlage zu schaffen, indem man, das nennt man in der Geschichtswissenschaft narrative Kohärenz. Also jeder kann so eine Anekdote aus einem gewissen Bereich erzählen, aber so eine Geschichtsschreibung von A bis Z zu machen und das einmal durchzuzimmern, das war mein Anliegen. Das ist meistens gerade immer ein Problem bei erfolgreichen Zeiten. Hat man eine ganz hervorragende Quellenbasis. Autoren werden eingeladen zu Interviews. Es gibt Specials in Zeitungen. Aber wenn sowas gerade nicht so en vogue ist, dann gibt es einfach nicht so viele Leute, die einem was dazu erzählen können. Und diese Lücken muss man natürlich dann auch irgendwie schließen. Es ist jetzt so, dass man aufpassen muss, dass man kein reines Nerdbuch schreibt, indem man dann im Endeffekt so eine Ansammlung von Fußnoten macht, sondern es soll eine Mischung sein, dass auch jemand, der die 3 Fragezeichen mag, das Buch einfach lesen kann und gerne liest, aber der schon vieles weiß, auch einfach sagt, ach, da kenne ich schon einiges von, es ist trotzdem nochmal schön, das mal so gebündelt zu lesen und auch die eine oder andere neue Anekdote, die habe ich auch herausgefunden. Da hat ja auch André Minninger das nochmal bei euch im Hörspielplatz erzählt, wie es zur Einstellung der Gruselserie kam. Das hatte ich ihn auch im Rahmen der Recherchen zu meinem Buch, hatte mir das auch schon erzählt. Das hat für die 3 Fragezeichen eine ganz andere Relevanz. Es gibt ja im Roten Piraten diesen kultigen Ausspruch von Peter, warum sind Zombiefilme Mist? Es gibt auch gute dieser Sorte oder so ähnlich. Und das ist ja dann der Neuauflage rausgeschnitten worden von André Minninger. Und da habe ich den André gefragt, warum hast du das eigentlich geschnitten? Das ist doch so eigentlich so eine kultige Szene. Und dann sagt er, weißt du, das hat damals H.G. Francis einfach nur sich ausgedacht. Das steht gar nicht in der Buchvorlage drin, weil der H.G. Francis sich damals so geärgert hat, dass seine Zombie-Folge von der Gruselserie unter Indizierungsdrohung kam. Und H.G. Francis mochte seine Gruselserie immer mit am allermeisten von seinen ganzen Serien. Also es war so sein liebstes Kind. Die hat er ja selbst geschrieben. Und da hat er quasi seinen H.G. Francis Zorn über die Einstellung Peter ins Hörspielskript vom Roten Piraten reinschreiben lassen. Und als dann es darum ging, dass man teilweise Sekunden zusammensuchen musste, um die Hörspiele eben zu kürzen, weil man eben auf standardisierte Bandlängen kommen musste, ist dann eben dieser Satz gefallen. Ich bin froh, dass das André Minninger bei euch auch nochmal im Podcast erzählt hat, weil ich habe irgendwie mal auf Facebook, ist mir mal zugeschickt worden, dass einer geschrieben hat, hey, hier steht ja drin, warum die Kruse-Serie auch eingestellt worden ist. Da hat ein anderer geschrieben, nee, das stimmt nicht, das kann nicht stimmen. Das ist halt eben immer viele, die dann sagen, das kann nicht stimmen. Es ist ja auch, ich meine, eine spannende Sache, sich da auf Spurensuche zu begeben. Es ist natürlich klar, dass jemand, der jetzt vielleicht 25 Jahre ist und nur die Neuauflagen der Hörspiele kennt, vielleicht überhaupt nicht interessant ist, warum dieser Satz rausgeflogen ist, aber der kann diesen kleinen Abschnitt einfach überlesen. Ja, und ein anderer, der freut sich vielleicht genau über diesen Abschnitt und da muss man eben dann einen Mittelweg finden. Ich denke, den habe ich eigentlich auch ganz gut gefunden.
Du hast jetzt schon mal Editierungen angesprochen, die später an Folgen nochmal vorgenommen werden, was mich ja total immer rauswirft. Ich habe eine ganze Menge Folgen so aus meiner Kindheit abgespeichert und dann nicht nur die Geschichte oder einzelne Dialogfetzen, sondern auch Übergänge von einer gesprochenen Szene in eine Musik und dann wieder zurück in den Dialog. Und was mich immer echt umwirft, sind, wenn ich jetzt höre, okay, da ist jetzt eine andere Musik drin, die nicht die ist, die ich erwarte. Ich finde das einen ganz wesentlichen Faktor bei den Hörspielen, wenn die Musik nicht mehr so ist, wie ich sie früher wahrscheinlich 10 Jahre lang am Stück gehört habe. Hast du dich mit diesem Thema auch befasst? Warum und in welcher Form und wie Musik später editiert wurde in den 3-Fragezeichen-Folgen?
Das nimmt auch einen breiten Rahmen in meinem Buch ein. Das wurde in meinem ersten Buch schon vermisst von einzelnen Lesern, wobei es aber, wie gesagt, im ersten Buch nur um die Welt der 3 Fragezeichen ging, also um die Bücher und nicht quasi, was daraus gemacht worden ist. Deswegen geht es da nicht um Hörspiele und Musik und so weiter. Das hat jetzt auch einen großen Raum, also dieser Rechtsstreit um die Musik von Carsten Bohn, der ist drin. Also ich habe geklärt, warum diese Musik eben rausgenommen werden musste und auch die Hintergründe, wie es zu dieser vertrackten Situation von einem Rechtsstreit gekommen ist, der 25 bis 30 Jahre gedauert hat. Ich muss mir vorstellen, ich bin jetzt 36 Jahre. Solange es mich gibt, gibt es schon diesen Streit um die Musik. Sehr, sehr tragisch. Das, was du beschreibst, dass man da jetzt eine andere Musik erwartet, das Gefühl kenne ich nicht. Ich habe damals als Kind überhaupt nicht kapiert, warum das jetzt mal ein Hörspiel mit der Musik anfängt und der Musik. Die Sachen, die ich mir neu gekauft habe, die hatten schon die Vocoder-Titelmelodie und elektronische Musik und dann so Kassetten, die ich mir überspielt habe von meinen Kumpels. Die hatten noch alte Musik. Ich fand das alles ziemlich cool und habe das damals als Kind überhaupt nicht hinterfragt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Kinder sowas überhaupt nicht hinterfragen. Es ist natürlich, wenn man nur die alten Hörspiele kennt und dann auf einmal aufwacht 20 Jahre später und sagt, ach komm, hier, meine Kindheit hört dann die alten Hörspiele mit der neuen Musik, mag das ein Schock sein. Ich habe das aber immer, das war für mich ein fließender Übergang. Ich kann dazu nur sagen, dass ich den Phantomsee nur in der Neuauflage lange Zeit kannte. Und da hat mich geprägt, und da würde ich auch sagen, jetzt kann man mich steinigen, da auch die Version mit der neuen Musik besser finde, weil ich es einfach, also dieses Java-Jim-Jingle, was da kommt, das ist einfach so was, womit ich einfach geprägt worden bin. Beim Tanzenden Teufel auch eine Folge, die ich einfach wegen dem geilen Namen, wegen dem geilen Cover immer haben wollte, die aber, was ich damals auch nicht wusste, wegen des Rechtsstreits nicht mehr auf dem Markt war, als ich den endlich bekommen hatte 1996, da war auch nicht dieses, was heute von vielen Fans abgefallen wird, dieses Schlagzeug-Ankündigungs-Solo für einen tanzenden Teufel war auch nicht drauf. Und das gibt mir, wenn ich es heute in der alten Auflage höre, auch nicht diesen Kick, wie vielen älteren Fans, die sagen, genau die Szene und ohne das Schlagzeug funktioniert die Szene nicht. Das ist, sag ich mal, eine Gewöhnungssache. Es ist auf jeden Fall natürlich sehr tragisch mit der Musik, aber man kann überhaupt nicht sagen, dass, und das ist für mich auch der Gradmesser, dass die Leute, die für die alte, mittelalte, neue oder ganz neue Musik verantwortlich sind, denen bedeutet das auch alles was. Das ist auf jeden Fall nicht irgendwie Musik aus der Konserve, sondern das ist alles sehr liebevoll gemacht. Und ich finde auch, wenn man sich die neue Flaggen anhört, hat André Minning ja auch einen tollen Job gemacht im Austausch dieser Musik, weil ich meine, er ist ja auch Riesenfan der Musik von Carsten Bohnen, und das hat er auch in meinem Buch gesagt, das hat ihm in der Seele wehgetan, das zu tun. Aber die Alternative, das muss man einfach realistisch sagen, wäre, dass wir heute diese Hörspiele gar nicht mehr hören können.
Ich meinte jetzt auch gar nicht auf die Qualität bezogen. Es ist einfach, man erfährt dann diesen Bruch mit den eigenen Erinnerungen und Erwartungen, und das ist, glaube ich, das, was einen dann in dem Moment ein bisschen überrascht, weil man es einfach anders abgespeichert hat. Aber sicherlich ist die Musik heutzutage dann nicht schlechter in der Form. Das glaube ich auch nicht.
Also mir geht das zurzeit auch ein bisschen so, das Layout der Cover wird ja geändert, also dieses markante Rechteck wird ab den nächsten Büchern nicht mehr so sein. Das tut mir auch ein bisschen in meinem Fanherz, sag ich mal, weh. Das ist jetzt was nicht mehr so, wie das früher war. Ich bin jemand, ich stelle erfolgreiche Dinge nicht in Frage. Aber ich meine, auch dadurch wird die Welt jetzt nicht untergehen. Und vielleicht ist es einfach mal auch ganz gut, wenn man mal auf Neustart drückt.
Ich habe mich gerade noch gefragt, wie hast du denn diese Hörspiele miteinander verglichen, alt und neu? Ich stell mir vor, auf dem rechten Ohr hast du die neue Folge, die neu abgemischte, auf dem linken die alte, und immer wenn es eine Abweichung gibt, schnell auf Pause drücken. Oder wie hast du das mit die miteinander verglichen? Hast du jede Abweichung rausgefunden?
Nee, also das war auch nicht mein Anspruch. Also dafür gibt es solche Dinge wie zum Beispiel auf der Rocky Beach kommen, einer großartigen Fanseite, die Rubrik Schnittbericht heißt sie, glaube ich. Ja. Da kann man das nachgucken. Das war jetzt aber für mich gar nicht mein Anspruch, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Exegese, wo ich jetzt reingehe, was hat sich geändert, warum, und versuche das dann herauszufinden, sondern für mich war einfach interessant, so die gängigen Dinge, also zum Beispiel, warum wurde denn ein Sprecher getauscht, zum Beispiel mit Roten Ranch gibt's ja Sprecherwechsel. Das mit den Zombie-Filmen ist ja ganz bekannt, und dann, sag ich mal so, was ich nur als Beifang noch aus Interviews finden konnte, habe ich mit reingenommen, aber ich habe mich da jetzt nicht hingesetzt, habe die parallel gehört und dann angefangen, habe gesagt, ja, hier ist die Musik noch 2 Sekunden länger und so, und hat das ist nicht mein Anspruch, dass da gibt's Leute, die sowas machen. Gerade beim Thema auch Musik oder bei meinen Sachen mit Sprechern, das sind einmal die Hörspielforscher und dann die Pizzafüchse nennen die sich, und die gehen dann wirklich in eine ganz, es sind wie Archäologen auf so ein Hörspiel bezogen, und das ist auch mega spannend, was die machen. Ich habe mich auch, also mit Felix, der jetzt auch gerade Manuel Backert, der auch mal 3 Fragezeichen Musik gemacht hat, dabei hilft, die Musik wieder auf den Markt zu bringen, die alte Hörspielmusik, habe ich auch einen ganz engen Austausch. Also die machen sowas, aber da geht es bei mir nicht drum. Also das sollen dann andere machen.
Ja. Ich habe noch mal eine etwas andere Frage, weil ich eben gerade darüber nachgedacht habe, dass du jetzt ein Buch geschrieben hast, ursprünglich ausgehend, was sich auch auf die Bücher fokussiert hat, jetzt noch mal was, wo es um das Thema Hörspiele geht. Wie stehst du denn zu den 3 Fragezeichen in anderen Medienbereichen? Es gab in der Vergangenheit, ich erinnere mich daran, ja auch mal diverse Videospiele oder auch Kinofilme. Ich möchte denen jetzt nicht ihre teilweise sicherlich vorhandene Qualität absprechen, aber für mich ist das nichts, was ich jetzt wirklich verbinde mit 3 Fragezeichen oder was für mich wirklich dazugehört. Liegt das daran, dass wir für uns 3 Fragezeichen so abgespeichert haben, dass wir alles Visuelle, was da stattfindet, irgendwie selber konstruieren, weil wir eben Bücher gelesen haben und Hörspiele gehört haben? Oder kannst du dir vorstellen, dass es auch nochmal ein Standbein geben wird, was außerhalb von Büchern und Hörspielen stattfindet, weil man es schafft, diese Magie und die Atmosphäre auch zu übertragen in diese Bereiche?
Ja, also ich finde, wenn man außerhalb seines eigenen Teiches angeln will, dann muss der andere Fisch eben deutlich besser schmecken. Ich finde nicht, dass die 3 Fragezeichen in anderen Bereichen gar keine Chance haben. Also da gibt es ja auch Vergleiche auch in unserer Kulturgeschichte. Ich sag mal Karl May. Der hat auch, ist ein Millionenautor, ein ganz bekanntes Publikum, und der hat seine Bücher Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht, en gros. Und als dann 60 Jahre später diese Karl-May-Filmwelle kam, da waren auch, sag ich mal, die alten Leser auch nicht so begeistert und gesagt, das ist ja, hat ja gar nichts mit Karl-May zu tun. Und wenn man das so vergleicht, dann hat vielleicht nur noch Winnetou 1 das mit Karl-May zu tun, und dann bei Schatz im Silbersee dieses Motiv der Schatzsuche nur noch 1 in der 10. die Filme, die waren einfach so gut, dass sie sich dann wieder ein neues Publikum erschlossen haben. Und ohne jetzt den drei Fragezeichen Filmen zu nahe treten zu wollen, war eben diese Massivität der Qualität bei den Filmen eben nicht so wie bei den Karl-May-Filmen in den 60er Jahren. Das kann verschiedene Gründe haben. Das liegt, denke ich, auch daran, dass zu dieser Zeit größtenteils die drei Fragezeichen von Erwachsenen oder Studenten gehört worden sind. Wenn diese Filme jetzt rauskommen würden und auf ein drei Fragezeichen-Kids-Publikum, das seit 20 Jahren gewachsen ist, treffen würde, würde das wahrscheinlich eine ganz andere Wirkung entfalten. Damals war es einfach so, die Filme hatten drei Zielgruppen im Sinn. Es waren einmal die alten Fans, dann waren es junge Fans und Leute, die drei Fragezeichen noch gar nicht kannten. Also ich habe damals, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, meiner Frau auf dem Sofa diese Filme nochmal geguckt. Die sagte so, was hast du denn, die sind doch gut. Ja, aber das war für mich so ein vertrottelter Bob und so. Das war alles nicht so, wie ich es haben wollte. Und wenn ich so einen Film machen würde, würde ich mir meine Hauptzielgruppe aussuchen und würde sagen, für die liefere ich jetzt eine gewisse Qualität, versuche möglichst viel Erinnerung und heimische Botschaften an die zu senden und hoffe dann, dass ich möglichst viel Beifang habe. Wo wir gerade da sind, ich habe auch Leser in, also habe auch Leute, die mich in Amerika, also meine Bücher in Amerika gelesen haben. Einen ganz fantastischen Menschen, der war früher, der Vater war früher bei der Armee in Deutschland stationiert, als Soldat, die sind dann zurückgekehrt nach Amerika und er sagte dann, hier Christian, weißt du eigentlich, wie deutsch die drei Fragezeichen gedacht sind? Ich höre mir immer drei Fragezeichen an, aber das kann man sich überhaupt hier in Amerika nicht vorstellen, aber ich glaube, nur so funktioniert das in den mit anderen Medien. Aber da kann man natürlich auch anderer Meinung sein.
Du hast ja jetzt selber schon so eine perfekte Überleitung uns geschaffen. Ich hatte das nämlich mir auch noch als Frage aufgeschrieben. Wie deutsch sind denn zum einen die drei Fragezeichen an sich inhaltlich, aber auch deren Erfolg? Weil in meiner Wahrnehmung, vielleicht stimmt das gar nicht, aber ich denke auch so, das ist ein Ding, das ist im deutschsprachigen Raum super populär, aber sobald du da rausgehst, kennt niemand die drei Fragezeichen.
Also es gibt auch in Amerika noch viele Fans so von früher und ich denke mal, wenn man jetzt da ein Drei-Fragezeichen-Revival starten würde, je nachdem, wenn man da zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann kann sowas auch funktionieren. Und auch die Tochter von Robert Arthur plant ja auch eine neue Drei-Fragezeichen-Serie. Das kann funktionieren. Ob das diesen Mega-Erfolg bringt wie in Deutschland, das weiß ich nicht. Ich meine, es ist ja immer so, die kulturellen Wellen gehen meistens von West nach Ost und es ist sehr schwer, von Osten was nach Westen zu bringen, weil dann, glaube ich, Amerikaner dann sagen würden, nee, das brauchen wir nicht, das können wir im Zweifelsfall sowieso besser machen. Das sieht man ja auch in Deutschland, wir haben jetzt ja auch keinen großen Kulturimport aus Osteuropa oder russische Musik-Acts oder so, obwohl es da auch tolle gibt. Aber das ist einfach, sag ich mal, da weht der Wind immer aus Westen. Ich glaube, es ist sehr schwer. Da müsste man das wirklich wieder mit einer absoluten Qualität überspielen. Ich sehe da nicht das abgeschrieben, weil man hat ja auch knapp 60 Drei-Fragezeichen-Bücher, auf die man da zurückgreifen kann. Warum nicht?
Dein zweites Buch, Die Drei-Fragezeichen und die Welt der Hörspiele, ist da auch in Planung, das vielleicht als so Audio-Feature, was bei Spotify gab, ist das auch geplant? Weil da bietet sich ja hundertprozentig an, weil das ja auf das Medium zugeschnitten wäre.
Also ich denke und hoffe schon, dass das auch alles kommt. Das Problem ist natürlich, wir sind leider in der Pandemie, ist es sehr schwer, da generell Aufnahmetermine und zusammenzukommen und so weiter und so fort. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab mit Buchverkäufen, wie trägt sich was, wie läuft was. Ich habe auch jetzt keine Einblicke in Zahlen, wie das alte Hörbuch gelaufen ist, aber so wie ich das als Rückmeldung bekommen habe, dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen, dass das auch irgendwann kommt. Ich bin immer noch begeistert von der Hörbuchumsetzung. Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass mein Buch mal so toll inszeniert wird. Und das ist auch, ich weiß noch, als ich da mit Maike Müller, also die Sony-Produktmanagerin, drüber telefoniert hatte. Und es war für mich so ein bisschen der Griff nach den Sternen damals. Also es kam so, dass eben sich das erste Buch relativ schnell schon von Anfang an gut verkauft hat und der Rivia Verlag hat gesagt, lass uns mal ein Hörbuch machen da draus. Und da war ich natürlich auch erstmal so nach dem Motto, ja, das ist natürlich super, aber das muss auf jeden Fall richtig gut gemacht werden, weil die drei Fragezeichen sind natürlich ein Medium, das gehört wird. Und wenn man dann das irgendwie nicht so umsetzt und die drei Fragezeichen haben ja eine riesige Fallhöhe. Also wer sich mal in so einem Fanforum umgeguckt hat oder auf Facebook, ja, da hatte ich jetzt auch keine Lust, irgendwie entkretet und filetiert zu werden. Und ich hatte schon ein paar Monate vorher einfach mal so Maike Müller mein Buch zugeschickt, weil ich dachte, vielleicht guckt sie ja mal rein. Und dann habe ich den Riva Verlag darum gebeten, erstmal nochmal auf die Bremse zu treten, da ich erstmal fragen wollte, ob vielleicht Sony nicht Lust hätte, das zu vertonen. Und da kam gerade ziemlich zeitnah eine so tolle Rückmeldung dann von Maike, was mich nachhaltig begeistert hat. Dieser Innovationsreichtum, dass man sofort angefangen hat, diese Ideen zu sprudeln, dann könnte man O-Töne aufnehmen, wir könnten Musik machen, wir könnten Hörspiel-Sequenzen machen und auch diese Schnelligkeit, mit der da Entscheidungen und dann, sag ich mal, progressive Entscheidungen gefällt worden sind, das ist ganz groß und das ist mir übrigens auch in ganz vielen anderen Stellen bei der Recherche zu meinem Buch begegnet, dass eben die drei Fragezeichen, generell die Europa-Hörspiele, deswegen auch so erfolgreich sind, weil die Leute einfach schnell und gut innovative Entscheidungen gefällt haben. Also es fängt ja an mit der Jazz-Funk-Musik von Carsten Bohn. Da würde ja, wenn wir jetzt ein Hörspiel-Label hätten und wir würden Musik führen, würde doch keiner sagen, nee, das kannst du doch nicht bringen, das ist doch keine Kindermusik, das ist doch sowas wie Krautrock. Nee, da musst du mal so was anderes machen. Und das gleiche auch für die gigantischen Cover von Iger Rasch. Das sind ja im Endeffekt da wirklich ja auch, da hatte ich mich letztens mit dem Direktor von der Kunstbibliothek in Berlin drüber unterhalten. Der sagte auch, das ist Pop-Art für Kinder. Das ist hohe Kunst. Also oftmals wird ja gesagt, ja, Iger Rasch, das sei ja keine Kunst, sondern das ist eine Art Auftragswerk, ein Werbezeichner. Nee, das ist wirklich Kunst und das muss man sich auch erstmal alles trauen. Und das ist wirklich, das zeichnet aus so einen Erfolg aus, dass ich quasi auch Teil von so einer progressiven Idee sein darf. Das finde ich richtig toll und ich denke mal, bei den Hörspielen würde sich das natürlich noch mehr anbieten.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt hast du dich ja schon so verdient gemacht um die drei Fragezeichen und so viel recherchiert und zwei Bücher geschrieben. Fändest du es oder würdest dich reizen, auch mal in schreibender Tätigkeit an einer Folge mitzuarbeiten, also an einer Hörspielfolge zum Beispiel oder auch in der Sprecherrolle zum Beispiel mal in einem Hörspiel in Erscheinung zu treten? Vielleicht als Recherchensupport für Bob oder sowas?
Also sagen wir mal so, wenn ich das gefragt werden würde, würde ich natürlich nicht Nein sagen, weil wenn das Glück im hupenden LKW vor dir hin und her fährt, dann sollte man da nicht weglaufen. Es ist jetzt aber nicht geplant. Ich bin das auch nicht gefragt worden. Ich habe jetzt ja Sachbücher geschrieben. Ich kann mir grundsätzlich auch sehr gut vorstellen, dass ich auch Fall schreiben könnte. Ich habe auch Ideen. Also man geht mal Fahrrad fahren, auf einmal hat man eine sehr gute Plot-Idee. Da habe ich auch eine. Aber es ist jetzt wirklich noch keinen, außer so ein paar Memos, die ich mir mal gemacht habe, weil ich finde, man muss einfach Ideen immer festhalten, weil man sie vergisst. Man denkt immer in dem Moment, nee, das vergesse ich nicht, weil das ist so gut, da hat man es schon wieder vergessen irgendwann. Wenn ich mich jetzt hinsetzen müsste und würde jetzt sagen, ich mache das jetzt hauptberuflich alles und soll jetzt ein Buch schreiben, das dann abliefern, wüsste ich gar nicht, ob ich dann auf einmal dazu Lust hätte. Kann ich nicht so beschreiben. Aber ist jetzt erstmal, sage ich mal, nicht mein Job, drei Fragezeichen Bücher zu schreiben. Ich habe erstmal dazu recherchiert. Und zu drei Fragezeichen Büchern zu schreiben gehört auch ein bisschen mehr dazu, als den Leuten erklären zu können, dass in welchen Folgen mal Peter einen Hund hatte oder so. Sondern man muss einfach gucken, dass man eine gute Idee auch gut zu Ende bringt und das eben auf 148 Seiten, wie das jetzt sind, halte ich für keine triviale Sache und da hat man auch eine extrem große Fallhöhe, da wäre ich erstmal vorsichtig. Bei einer Sprecherrolle wäre es natürlich auch so, wenn jetzt Frau Körting sagen würde, hier willst du nicht mal irgendwie so einen Typen Archiv spielen, dann würde ich nicht sagen, ach nein. Aber zu meinem Hörbuch, zu dem wir ja eben schon geredet haben, da durfte ich ja auch das Intro mit einsprechen und das ist mir schon wirklich mega schwer gefallen, mich da einfach normalen Satz gerade auszusprechen, weil in dem Moment hast du dann ein Skript so ungefähr, was du sagen sollst und sollst es dann locker normal sagen, wenn einer sagt, so Christian, so wie wir jetzt gerade geredet haben, das sagst du jetzt alles nochmal ganz locker, flockig, normal hin. Das ist eine ganz andere Nummer.
Ja, dann geht das Licht an und dann ändert sich nämlich ganz viel irgendwie selbst. Ja.
So, und dann müsste ich dann noch an dem großen Tisch sitzen und dann gucken mich alle so an, Jens Wafelczek, Oliver Rohrbeck, und dann kriege ich es nicht hin. Also wie gesagt, das ist jetzt auch nicht mein Thema in dem Sinne. Aber das ist eine grundsätzlich interessante Sache. Und da bin ich auch in meinem Buch nachgekommen, wie geht's eigentlich so einem Neuling, wenn er da mal am Tisch sitzt. Da habe ich auf der Hörmich, das ist eine grandiose Hörspielmesse leider gewesen, und da hat mich mal ein Leser von mir angesprochen und der sagte, ob ich ihm sein Buch, mein Buch signieren könnte. Er hatte das mitgebracht und er hat mir dann erzählt, dass er auch auf einer Record-Release-Party war und dann irgendwie gelost worden ist und konnte dann bei so einem Fan-Hörspiel dann mitmachen und er hat eine Rolle gesprochen und danach kam Heike-Dine Körting zu ihm, hat ihm eine Visitenkarte in die Hand gedrückt und gesagt, du hast das ziemlich geil gemacht. Meld dich mal bei mir, wir gucken mal nach einer Rolle. Und mir ist es auch damals schon beim Gespräch auf dieser Hörspielmesse aufgefallen, der hat eine sehr, sehr coole Stimme gehabt. 2 Jahre später oder so habe ich mich dann an den erinnert und habe mir gedacht, jetzt frag dir mal, wie ist es denn da gelaufen und wie war das denn? Und er hatte mir das mal beschrieben, wie schwierig das überhaupt ist, diese Verbindung zu bekommen. Man kriegt von Heike-Dine Körting die Visitenkarte und eine Telefonnummer in die Hand gedrückt und dann ruft man auf einmal an da im Büro und sagt, hey, ich habe die Visitenkarte von Frau Körting und ich soll mal eine Rolle machen. Ja? Und der Rückruf kam aber trotzdem dann irgendwann von Frau Körting. Und er saß dann da im Studio und hat eine Rolle gesprochen bei Im Auge des Sturms und sagte auch, das ist nicht so einfach, weil in diesem bei der Record Release Party hat eine sehr überdrehte Rolle gesprochen. Und so überdrehte Rollen mit verstellten Stimmen, das kann man relativ leicht hinkriegen.
Mit Bühnenadrenalin, ja.
Ja. Genau, aber wenn man dann einfach ganz normal ja, eine Rolle einsprechen soll, so nach dem Motto, dass keiner merkt, dass das jetzt gerade geschauspielert ist, ist es anders. Ich muss sagen, ich habe mir das mehrfach angehört. Ich höre da trotzdem noch keinen Amateur raus, mehr Stefan Exner. Und ich würde mich freuen, wenn er mal wieder irgendwann im Hörspiel auftaucht. Aber wenn es dann ja zu einer Hörbuchvertonung kommt, dann wird er auch seinen O-Ton einsprechen, hoffentlich. Und dann ist er quasi Teil des Ganzen. Das finde ich sowieso toll, den Kontakt zu den Leuten. Man lernt Menschen kennen und dann kommt die eine Story zur anderen. Das ist eigentlich das Spannendste, was so passiert ist. Diese Leute, die man kennenlernt.
Stimmt. Auch. Du bist jetzt richtig gut vernetzt in der Szene. Du kennst die Leute, du weißt, wie es läuft. Das ist natürlich auch eine Welt, in die sich viele vielleicht auch gerne den Einblick wünschen. Und du hast den jetzt. Ich will noch fragen, worum würde es denn in deinem Fall gehen? Wäre es was mit sagen?
Also was ich grundsätzlich ganz gut kann, ist etwas nehmen, was es schon gibt, das Ausschneiden in einen vollkommen neuen Kontext rein platzieren, sodass man eigentlich gar nicht mehr merkt, dass das alles auf bestehende Dinge bezieht. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich jetzt komplett kreativ was aus dem Nichts ausdenken kann erstmal. Es ist auf jeden Fall ein Fall, der damit beginnt, dass Bob durch die Santa Monica Mountains alleine mit seinem Käfer fährt, ihm da was Blödes passiert und er gar nicht so genau versteht am Anfang, was da gerade abgeht, aber der Leser würde quasi als Wissender natürlich sehen, was Bob gerade da für ein Unheil droht und die 3 Fragezeichen müssten dann so ein bisschen herausfinden, wie es eben dazu gekommen ist und dann wird es auch noch ein interessantes, verlassenes Gebäude dazu geben. Will jetzt nicht zu viel erzählen, weil wenn ich das irgendwann mal aufschreiben möchte, dann wäre es natürlich blöd, wenn ich jetzt hier meinen Plot raushauen würde. Aber es soll jetzt auch gar kein Bewerbungsvideo oder sowas werden. Den Eindruck möchte ich wirklich nicht erwecken. Aber es ist einfach so eigentlich eine schöne Geschichte.
Ich wünsche mir mal wieder eine Folge, entweder was in so einem abgeschlossenen Raum, also Flugzeug zum Beispiel finde ich gut, oder Schiffbruch und einsame Insel oder so, oder mal wieder schön Entführung oder eine Art Geiselnahmesuche. Das würde ich mir mal wieder wünschen.
Seppo vom Sonderpodcast, der wünscht dir immer einen Fall auf einer Kreuzfahrt.
Das wäre auch so gut.
Das finde ich. Da muss ich allerdings sagen, das habe ich bei TKKG erst gehört vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, ob 3 Fragezeichen sich
das. Als neue Folge?
Ja, weiß ich nicht genau. Ich habe da mal ein bisschen rumgestöbert in dem Streamingdienst, den ich nutze und habe neben 3 Fragezeichen auch mal bei TKKG geschaut. Und es gab eine Kreuzfahrtfolge und ich glaube, die ist relativ neu.
Gut, das ist
also unwahrscheinlich, dass das da auch kommen wird.
Ich meine, der Kosmos Verlag, es geht ja eine ganz andere, wird über eine ganz andere Riege eingespeist. Ich glaube persönlich nicht, wenn jetzt da eine Kreuzfahrtgeschichte kommen würde, dass man jetzt sagen würde, weil vor 3 Jahren schon mal was bei TKKG gewesen ist. Ich glaube nicht, dass die da so gegenseitig auf sich schauen.
Ja, und man kann das ja noch genug umändern.
Aber ich mag das auch. Also eingeschlossener Raum, das spricht mich jetzt nicht so an. Aber so einsame Insel, da gibt es ja bei die 3, diesen verschollen in der Zeitfall, das fand ich auch gut. Das mag ich schon. Auch hier Nacht in Angst ist ein guter Fall. Aber mir gefallen dann doch am besten dann solche Spukgestalten, obwohl ich natürlich immer weiß, dass es alles nur inszeniert und so. Wie gesagt, es muss einfach gut sein. Wenn es gut ist, ist es eigentlich auch egal, wo es ist. Es ist ja wie bei Musik. Also wenn man einen Künstler gut findet und er macht auf einmal ein bisschen andere Musik, dann merkt man das im Zweifelsfall gar nicht, weil man einfach die Art und Weise, wie da herangegangen wird an die Musik, toll ist und nicht so nach dem Motto Schema F, dann könnte man ja auch einfach KI da dran setzen und sagen, schreib mir einen 3-Fragezeichen-Fall, Alexa oder sowas. Ja.
Das, hast du noch in Planung, was wäre jetzt das dritte Buch? Was ist das nächste Thema, was noch abgedeckt werden könnte? Ich meine, du hast ja keins davon geplant, aber was wäre, wenn jetzt die Anfrage kommt, Christian, wir brauchen noch was. Was hast du noch? Was könnte man machen?
Also Christian, wir brauchen noch was ist natürlich immer schwierig, weil der, der was bräuchte, der müsste dann auch was liefern. Also das ist eigentlich so auch mit zu meinem Traum, dass so Musiker, oder die ich toll finde, die sagen würden, hey, wir würden gerne mal mit deiner Hilfe mal unsere Bandgeschichte aufarbeiten, und ich würde dann so einen Einblick in so eine Band bekommen. Oder mein absoluter Traum ist eigentlich, aber dafür würde ich niemals einen Verlag finden, weil der sagen würde, wen soll das interessieren, wäre mal ein Buch über die Geschichte der Mittelaltermusikszene. Also ich mag so Mittelaltermusik in extremo, Schandmaul, Corvus Corax, und da würde ich auch gern genauso rangehen, nicht so eine Bandbiografie, sondern von diesem Genre, wie hat sich das entwickelt, welche Band gibt's da, wer ist wie gekommen, da hätte ich mega Lust zu, dann auch so die Alten da zu finden, die jetzt, keine Ahnung, mit 60 irgendwo in Brandenburg auf dem Dorf sitzen und die das quasi initiiert haben, sich die ersten Dudelsäcke selbst gebaut haben. Das hätte ich mal wirklich Bock zu machen. Das kann ich aber nicht allein, da müsste dann da wirklich die Bereitschaft sein, dass ich dann auch da Zugang bekomme. Das sehe ich aber nicht, und ich sehe auch keinen Verlag, der sagen würde, das verkauft sich jetzt. Ja, das ist ja immer so Autor, Verlag und so weiter, und jetzt so auf komplett Eigenregie so ein Buch zu machen, weiß ich auch nicht. Was ich aber zurzeit mache, ist, ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit den 3-Fragezeichen-Klassikerfolgen. Also die Bände der amerikanischen Autoren, als die 3-Fragezeichen noch 12, 13 Jahre alt waren. Und da habe ich auch schon einiges Material so gefunden, dass ich auch jetzt im Rahmen meines zweiten Buchs einfach nicht verwerten konnte, wo ich aber jetzt denke, ich habe so spannende Dinge schon da, wo es sich wirklich lohnt, mal ein bisschen tiefer zu bohren. Da schreibe ich, verschriftlich, mache Anfragen. Habe zum Beispiel herausgefunden, dass Robert Arthur, also die ersten 10 3-Fragezeichen-Geschichten gemacht hat, am Anfang nicht nur einen Nachfolger im Sinn hatte, sondern auch einen anderen Nachfolger. Also wer auch noch 3-Fragezeichen schreiben könnte, das war so ein Science-Fiction-Autor. Und da gucke ich eben mal so. Und da muss man gucken, ob das dann auch wirklich, ob ich das wieder in so einem alten Stil, sage ich mal, neues Wissen verknüpfen kann mit Inhalten und so. Das fesselt mich gerade schon ziemlich sehr, auch wenn man Bereitschaft hat von Leuten, die sagen, ja, ich gebe dir mal Zugang zu Archivmaterialien. Das ist sehr, sehr spannend. Aber es ist auch eine Sisyphus-Arbeit. Ich will zum Beispiel auch mal näher eingehen, das Verhältnis von Alfred Hitchcock zu den 3 Fragezeichen. Ich habe immer gesagt, da steht nur der Name drauf. Aber so ganz stimmt das auch nicht, weil Robert Arthur ist natürlich hat sehr eng mit ihm auch zusammengearbeitet. Und auch Random House hat sich jedes Cover freigeben lassen von den 3-Fragezeichen-Büchern. Das musste Hitchcock immer gegenzeichnen, weil er sehr, sehr erpicht darauf war, zu gucken, was da mit seinem Namen ist. Naja, habe ich auch so Zettel, wo dann draufsteht, ja, einverstanden, Alfred Hitchcock und so. Also das ist schon nicht so ganz ferner liefen gelaufen. Da hat man auch so Probleme, dass zum Beispiel die Künstleragentur, die ihn damals vertreten hat, die ist schon seit 25 Jahren aufgelöst, und dann eben zu sagen, in Amerika, hi, ich recherchiere zu den The Investigators, und du hattest doch da mal vor 50 Jahren Alfred Hitchcock unter Kontrakt, und das sind doch jetzt Materialien, da ist jetzt kein Copyright mehr drauf, das interessiert doch jetzt keinen mehr. Könntest du nicht dieses Bündel, was bei dir im Keller verschimmelt, nicht einfach mit einer Briefmarke versehen und mir zuschicken? Das ist sehr schwierig, da durchzudringen, weil man da verschiedene Gefahren immer hat. Also eine Gefahr ist, weil sie einfach sagen, jetzt haben wir alles weggeschmissen. Also wir brauchten den Platz. Und wen soll das bitte interessieren? Also wir heben ja auch in Deutschland auch nur 10 Jahre Steuerunterlagen, keine Ahnung was, auf. So Korrespondenz mit Leuten. Ich meine, wer hat denn von euch noch alle Postkarten von früher und so weiter? Man denkt immer, ach, die schmeiße ich weg. Aber heute freut man sich, wenn man es auf einmal findet. Oder so ein Brief, den man so geschickt bekommt.
Muss man seine Freunde vorher vorsortieren. So, du könntest irgendwann mal erfolgreich werden. Das hebe ich mir auf.
Ja, nicht nur erfolgreich, sondern einfach, weil es schön ist, das mal zu lesen, sich zu erinnern. Also so ein altes Poesiealbum oder sowas zu finden. Ja. Ja. Oder, also das habe ich ganz oft, dass man gesagt hat, er hat einen Umzug und es ist weg. Und wir hätten nie gedacht, dass er einer mal dran nachfragt und so. Ja, aber das ist natürlich auch ein, sag ich mal, ein gewisser Ansporn. Ich habe da überhaupt gar keinen Druck. das zu machen. Und das ist wie bei den anderen beiden Büchern. Ich schreibe das erstmal für mich selbst, weil wenn es mir erstmal selbst gefällt, dann kann ich damit auch sagen, hey, das kann ich nach außen vertreten. Das interessiert vielleicht auch andere.
Vielleicht sonst einfach in 10, 20 Jahren sind die drei Fragezeichen Kids dann schon so etabliert und schon wieder so alt, dass man anfangen kann, darüber dann so Bücher zu machen. Weil du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass das 20 Jahre auch schon sind. Und da habe ich gedacht, krass. Und dann ist mir eingefallen, ich habe mal selber vor, ich glaube in 2007, Smudo interviewt, als er eine Rolle eingesprochen hat für eine Drei-Fragezeichen-Kids-Folge und dachte dann so, ja, auch schon 14 Jahre her. Siehst du da auch so ein Potenzial, dass die Kids-Ableger irgendwann diesen Kultstatus bekommen werden? Und siehst du auch, dass, glaubst du, das ist was, was für sich ganz alleine steht oder führt das Kinder oder auch ältere Hörer auch von den Kids-Folgen zu den klassischen Drei-Fragezeichen hin?
Das ist eine sehr schwere Frage. Also natürlich könnte man so ein Buch auch über Kids schreiben. Das Problem ist eher das, was du eben gerade beschrieben hast, dass es die Kids quasi so eine Art Sprungrampe zu den originalen drei Fragezeichen sind. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der bei den Kids hängen geblieben ist. Ich fände das auch mal spannend, das aufzuarbeiten. Ich habe auch schon mal angefangen, 10, 15 drei Fragezeichen Kids Bücher zu lesen, habe dann auch schon Notizen am Rand von den Büchern gemacht, weil ich mir denke, das habe ich schon mal gelesen und kommt ja im Anfang immer drauf an, also so ein Buch kann man immer schreiben, die Frage, findet das Leser oder nicht und wen könnte das interessieren? Das Problem hatte ich schon mal beim ersten Buch, dass ganz viele gesagt haben, das interessiert doch wahrscheinlich gar keinen. Und es gab aber trotzdem Leute, die das interessiert. Ob das jetzt genauso einen Kult haben kann, das weiß ich nicht, weil natürlich bei den drei Fragezeichen, also bei den Originalen, sehr, sehr viel damit zusammenkommt. Also die Musik haben wir ja schon angesprochen. Dann haben wir die Cover angesprochen. Dann haben wir die Sprecher angesprochen. Diese Verquickung von Kindheitserinnerungen zu diesen Kassetten, diesem Medium. Ich weiß nicht, ob die drei Fragezeichen Kids das hergibt. Das kann man ja überhaupt noch nicht beurteilen, ob das irgendwie mal so bei Menschen so ankommt. Ich lasse mich immer gerne erinnern und ich bin jemand, der immer sehr, sehr gerne Hintergrundinfos liest. Auch zu verschiedenen Themen, wo man vielleicht denkt, das interessiert doch gar keinen. Ich habe jetzt eine Karl-May-Zeitschrift für mich entdeckt, wo auch ganz viele Dinge drin sind, die eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, hey, hast du schon gehört, damals im Karl-May-Film, die keinen interessiert, aber wenn ich es lese, bedeutet es für mich ultimative Entspannung, einfach so ein Artikel über irgend so eine Randnotiz aus so einem Karl-May-Film oder eine Reportage zu lesen. Das kann man einfach, kann man so nicht sagen. Ich hoffe ja immer noch, dass es mehrere solcher Bücher auch über andere Serien geben wird. Und bei euch im Podcast hat ja Wolfram schon angekündigt, dass er vielleicht auch mit der noch ein anderer Nachfolger für die Europa-Chronik gibt, was einfach super spannend wäre, wenn da quasi so geforscht wird. Weil für mich ist eigentlich die schlimmste Vorstellung, dass da irgendwelche Materialien verrotten oder auf irgendwelchen Festplatten irgendwas ist, die viele Leute irgendwie ansprechen, bewegen, aber die nicht rausgeholt werden. Das ist auch zum Beispiel auch so, es gibt ja auch verschiedene aus der Zeit von die drei, als die drei Fragezeichen dieses drei Fragezeichen Schisma hatten, da gibt es ja auch noch Aufnahmen von, also unvollendete die drei Folgen mit Sprechern, die danach nie wieder großartig zu hören waren und so. Wenn das mal rauskommen würde und vielleicht mal man sagen würde, man hat Skripte, also zum Beispiel von Ivar Leon Menger, auch ein ganz großartiger Autor und Hörspielmacher, der hatte auch noch Skripte für die drei Folgen geschrieben, die jetzt bei Sony im Tresor liegen. Wenn die mal rauskommen würden, ich fände das mega spannend. Ob das jetzt ich mit anstoße oder irgendein anderer, das ist ja dann letztlich egal, weil ja hier nicht nur quasi ich als Autor spreche, sondern eben auch als Liebhaber dieser Sachen.
Ja, und vielleicht ist das ja auch eine Art Aufruf oder Motivation für andere Hörerinnen des Podcasts, die auch irgendwie ein spezielles Thema haben, worüber sie selbst Sachen wissen wollen, vielleicht selbst mal aktiv zu werden, denn dann sieht man ja an deinem Beispiel, kann das funktionieren und ist das auch von Erfolg gekrönt.
Genau.
Wurdest du schon mal gefragt von AutorInnen, die jetzt Folgen schreiben, nach irgendwelchen Background-Infos, weil du ja so ein Super-Experte bist?
Da bin ich schon gefragt worden, aber ich kann da meistens auch keine komplett abschließende Aussage dazu machen. Ich bin letztens gefragt worden, ob die drei Fragezeichen in Rocky Beach eine, ich glaube, es ist eine Football-Mannschaft haben, von einem Fall, der aber noch nicht draußen ist. Und wenn nein, ob ich mir einen Namen für diese Mannschaft ausdenken könnte. Da habe ich mir auch eine ausgedacht, die dann auch sofort super ankam. Die wird jetzt genommen, cool. Will dann noch nicht zu viel drüber verraten. Aber solche Kleinigkeiten, dass ich da jetzt aber als Drei-Fragezeichen-Professor rumlaufe mit einer Robe und so und dann Leute belehre und so weiter. Oder dass ich dann die Bücher durcharbeite und sage, hier ist aber was falsch. Ja, und eigentlich hat ja Bobs Vater einen anderen Vornamen und den du nimmst, der ist schon seltener. Also das ich glaube, das braucht keiner. Ja, und da kommt es bei den Drei-Fragezeichen auch gar nicht drauf an. Und es gibt aber auch Leute, die einfach super viel Ahnung haben. Also Kari Erloff, die hat auch ein unfassbares Drei-Fragezeichen-Wissen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwann morgens aufgestanden bin und habe mir gedacht, so, jetzt werde ich die mal alle aufklären, wie das wirklich mit den Drei-Fragezeichen wirklich ist, weil die sind ja alle ahnungslos, ja. Das ist nicht so.
Ja, und die meisten sind ja informiert, die Bücher schreiben. Das ist ja nicht so wie bei dem Beispiel von vorhin, dass da, hier hast du 3 Stichpunkte, schreib mal eine Folge und dann wird alles quasi irgendwie durcheinander gewirbelt, sondern das ist ja, mittlerweile sind ja die Leute auch besser informiert.
Ja, und es ist aber auch einfach so, dass auch Fehler immer passieren, also auch in meinem Buch sind Fehler drin, die fallen dann auf und dann sind da meistens so ganz offensichtliche Fehler. Also ein Fehler war zum Beispiel, dass ich geschrieben habe, Gottfried Kramer hat die Rolle des Auktionators im Fluch des Rubins gesprochen. Ich weiß es natürlich selbst, dass es im Fluch des Rubins gar keinen Auktionator gibt und es war immer, Rubin hatte ich immer im Kopf, immer den Totenkopf gemeint, also den entsprechenden Totenkopf, und es ist überhaupt keinem aufgefallen, mir auch nicht aufgefallen. Und dann war es eben drin, so die ganz offensichtlichen Dinge, die überliest man auch. Ein anderes Beispiel war, dass ich eine Szene aus den Montagsmalern geschildert habe, als Heike-Dine Körting auf Oliver Rohrbeck aufmerksam geworden ist, als sie eben bei Frank Elstner in einer TV-Show waren. Und bis zur letzten Korrekturfahne stand da nicht Frank Elstner, sondern Rudi Carrell. Und ich dachte mir, was? Und das kam einfach dahin, dass ich mit einem Kollegen immer, der hat irgendwie eine Zeit lang irgendwie den holländischen Dialekt irgendwie imitiert mit irgendwas bei so einem Witz. Das war so abgespeichert und das ist dann quasi da gelandet als Rudi Carrell. Und dann dachte ich mir, Gott, wie peinlich wäre das gewesen, ja, weil du sagst ja selbst, ich mit Fachwissen und dann kommt dann wieder und dann hat man auch wieder Fehler. Also vor sowas ist man nie gefeit und Fehler passieren eigentlich, genau in dem Moment fallen die auf, wenn man auf die Druckerpresse gedrückt hat. Ja. Aber damit muss man einfach leben und das ist dann auch wirklich ganz charmant, wenn dann die gebündelte Schwarmintelligenz von Drei-Fragezeichen-Fans kommt und sagt, hier, da, das stimmt aber nicht so ganz und das kann man so sehen, wo hast du das denn gemeint? Und das ist dann einfach so. Und ich finde, das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, weil da auch nicht draufsteht, der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist ja keine Mathematik, sondern irgendwie, sag ich mal, Freude.
Ja, Freude an der Sache hatten wir auch bei diesem Podcast.
Auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Christian, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns über deine Werke erzählt hast und über deine Erfahrungen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ja.
Wir freuen uns schon auf das nächste Buch, vielleicht ja noch auf die Audiofassung zum zweiten. Halt uns da gerne auf dem Laufenden und weiter dir natürlich auch viel Freude mit der Welt der drei Fragezeichen.
Ja, vielen Dank dafür. Und ich meine, es ist ja wie so eine Art Echokammer. Die Freude entsteht ja dadurch, dass man solche Begegnungen, wie wir hier heute hatten, bekommt und dass man den Kontakt einfach zu den Menschen. Und das ist einfach so positiv besetzt. Und ich habe schon so viel persönlich dazu gewonnen, dass ich kann meine Begeisterung da gar nicht stoppen, was es mir auch persönlich Freunde eingebracht hat, Kontakte, Events, es ist gar nicht zu bemessen.
Wunderbar.
Deswegen auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Jederzeit wieder. Wenn euch da draußen der Podcast auch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und erzählt euren Freunden, dass es diesen Podcast gibt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen zur nächsten Folge. Vielen Dank euch beiden.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.